War das schön. Vielen Dank, liebes Team. Da jauchzt man. Also ihr jetzt hier nicht so. Aber zu Hause, das war so schön, wie ihr mitgesungen habt. Das war schön zu sehen, leider nicht zu hören. Vielleicht auch ganz gut, durch die Latenz klingt das immer ein bisschen merkwürdig. Aber es ist schön, Gott zu loben. Auch wenn man nicht viel mehr machen kann, als hier in einem Raum mit Abstand sitzen und irgendwie lange Gesichter machen und sich denken, wann ist das endlich vorbei? Abwarten. Unsere Predigtreihe. Wir können im Moment bei so vielen Dingen einfach nur abwarten. Abwarten, dass sich mal irgendetwas ändert, dass mal irgendwas passiert. Mit dem Babybauch im Logo, das ist nicht Anna, aber Anna und ich warten ja auch einfach nur ab. Da gibt es auch eine Menge zu tun jetzt. Wir haben gestern, Anna, richtig? Gestern hast du die ersten Windeln besorgt, weil ich doch ein bisschen Schiss kriegte. So, das könnte ja dann doch in den nächsten... Gut, es sind noch etliche Wochen, aber was ist, wenn es dann früher geht? Das wäre echt blöd. Und deswegen, jetzt haben wir Windeln und jetzt kann passieren, was auch immer. Also der Rest ist mir ziemlich egal, Hauptsache wir haben das Wichtigste. Genau, nach diesem ersten Schock, dass wir ein viertes Kind kriegen, und das war doch eine heftige Überraschung, gibt es jetzt nichts zu tun, als abzuwarten. Warten, warten, warten. Wir warten jeden Morgen auf neue Zahlen vom RKI. Wir nicht? Nein. Okay, die meisten, das ist gut, dass ihr das nicht tut. Ich tue das immer mal wieder, weil ich mir denke, wie geht das denn dann weiter, wenn das hier jetzt über 50 steigt, wenn das jetzt über 100 steigt? Was machen wir denn in der Gemeinde? Was dürfen wir dann wieder? Und gibt es wieder neue Verordnungen? Treffen sich die Herr Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten oder nicht? Und man wartet und wartet. Dabei haben wir doch eigentlich als Gemeinde einen Auftrag. Wir haben noch einen Auftrag als Gemeinde, die Welt zu erreichen mit dem Evangelium. Wir kommen gerade von Ostern. Wir hätten einen Auferstandenen zu verkünden. Und wir warten. Die Stadt da draußen muss Jesus kennenlernen. Und wir warten. Wie soll man in dieser Zeit überhaupt... mir schickt alles Gute für dich, Anna. Vielen Dank, Helmut. Genau. Ich liebe diese Technik, dass das möglich ist, finde ich einfach großartig. Ich habe mehr mit euch da draußen zu tun und kommuniziere mehr als mit den ganzen Maskengesichtern hier. Das ist echt schräg. Ihr sitzt da einfach nur und wartet, dass das zu Ende ist hier vorne. Also was sollen wir tun? Wie sollen wir die Welt erreichen, die Stadt erreichen? Wie sollen wir Gemeinde gestalten? Und wann endlich wieder? Wann kommen wir aus dieser Wartezeit heraus? Wir warten. Ist das überhaupt berechtigt zu warten? Wird sich irgendetwas verbessern? Ist es berechtigt, dass wir auf Besserung warten, auf etwas, dass etwas Gutes passiert? Immerhin steht in der Bibel ja durchaus, dass wir mancherlei Bedrängnis erleiden müssen. Und das, was auf Gemeinde zukommt und was die Nachfolger Jesu alles erleiden müssen, das ist ja nicht nur schön und nicht gut und nichts, worauf man sich unbedingt so freut, oder? Corona-Gemeinde, kann das nicht auch einfach das Ende sein? Dass es halt jetzt einfach so ist, wie es ist. Und dann wird Gemeinde immer kleiner und dann ist irgendwann auch diese Idee nach 2000 Jahren ausgelebt. Kann das überhaupt sein? Eindeutig nein. Es steht nicht in der Bibel, aber es ist trotzdem wahr. Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Weil das steht in der Bibel, dass am Ende alles gut sein wird. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Dafür hat sich Gott in Knechtsgestalt, in Menschengestalt gezeigt. Ist hier in unsere Welt gekommen, auf unsere Erde und hat gelitten. Er ist gestorben, damit es am Ende alles gut wird. Er ist gestorben, um aufzuerstehen, um zu zeigen, dass das, wo wir Menschen meinen, das Ende wäre der Tod, dass das nicht mehr das Ende ist. Der Tod ist nicht das Ende. Das ewige Leben bei Gott, das ewige Leben, das hat nicht mal ein Ende. Es gibt gar kein Ende, was schlecht sein könnte. Es gibt nur, dass es am Ende irgendwann alles gut sein wird. Und so wird es bleiben. In alle Ewigkeit. Gott wird eine neue Erde, einen neuen Himmel erschaffen und Gemeinschaft mit uns haben. In alle Ewigkeit. Und unser Auftrag ist es, wenn die Schaffnertür aufgeht und jemand reinruft, das Ende ist schon da, wir sind schon angekommen. Wir sehen es noch nicht, wir wissen es noch nicht alle, aber es gilt darin zu leben, jetzt schon. Und immer mehr und immer wieder und immer neu in dem Neuen zu leben, was schon da ist. Wir können jetzt schon eine wirklich echte, tragfähige Beziehung mit Gott leben. Wir dürfen jeden Tag mit Gott beginnen. Wir dürfen jeden Tag mit Gott beenden. Wir dürfen jede Sekunde mit diesem Gott verbringen, weil er alles, was zwischen uns und ihm steht, hat er aus der Welt geschaffen. Es gibt, für ihn zählt die Sünde nicht mehr. Da ist nichts mehr, was uns trennt. Und das ermöglicht uns, miteinander Beziehung zu leben, Gemeinschaft zu haben, ohne dass wir auf ewig aufeinander wütend sein müssen. Ich kann meiner Frau vergeben und sie mir, weil Jesus uns zuerst vergeben hat. Gleich ist sie sauer, weil ich wieder so viel über sie spreche. Aber das wird sie mir vergeben, weil Jesus ihr Vorbild ist und sie weiß, wie Vergebung funktioniert. Wir können miteinander leben, wir können miteinander Gemeinschaft haben, weil Jesus das möglich gemacht hat, weil Vergebung möglich ist. Und das gilt es auch nach außen zu tragen, der Welt kundzutun, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Familie das erleben zu lassen, dass Beziehung miteinander möglich ist, weil Beziehung mit Gott geschaffen wurde. Auch wenn das so, wie es jetzt im Moment ist, alles ein bisschen anstrengend ist, das Zeigen, wie Beziehung funktioniert, Beziehung miteinander leben, ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch die neue Normalität anders sein wird, als wir das früher kannten und vor allem anders sein wird, als das, was wir im Moment erleben. Die Zukunft wird anders als die Gegenwart. Sie wird besser, weil Gott alles dafür getan hat. Aber wann? Wann wird es endlich anders? Passiert es, kommen wir aus der Pandemie mit einem Peng und auf einmal merken wir, alles ist anders. Wird es ein ewig langer Prozess und das Durchimpfen, das dauert noch Jahre und selbst dann gibt es Mutationen, die uns wieder zurück in den Lockdown führen und kann das noch ewig, ja, vielleicht dauert das noch ganz lange, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass es jetzt erstmal gilt, abzuwarten. Abwarten. Abwarten kann so unangenehm sein. Mein lieber Sohn Emil wurde am Freitag 7 und er hat so lange auf seinen Geburtstag gewartet. Und das Abwarten war für ihn anstrengend und für uns war es sehr anstrengend. Wann habe ich endlich Geburtstag? Und er war so freudig aufgeregt und dann war er wieder, es ist noch so lange hin. Und dann war er wieder freudig aufgeregt und dann war es wieder so lange hin. Und wir mussten das irgendwie genervt und liebevoll durchziehen und durchtragen. Er kommt jetzt nicht ins Bild, aber er hört das sehe ich an anders Blick. Genau. Abwarten kann nervenzerreißend sein. Und uns in Unsicherheiten bringen. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich denn jetzt? Aber es hilft so einem kleinen Jungen, wenn da Eltern dabei sind und mit ihm die Tage durchzählen, wobei er das immer besser wusste als wir, wie viele Tage das noch sind. Aber es hilft, nicht alleine da durchzugehen. Und deswegen haben wir diese Themenreihe entwickelt, uns von Gott schenken lassen. Abwarten, lass uns gemeinsam abwarten. Zwischen unglaublicher Vorfreude und etwas genervt sein. Lass uns miteinander abwarten, damit wir darauf Acht haben, dass das bei uns die Vorfreude überwiegt, dass wir uns immer wieder zu Vorfreude anstacheln und nicht ins Nörgeln zurückfallen, was ja auch beim Abwarten schnell passieren kann, wenn man ungeduldig ist, wenn nichts passiert, wenn man immer nur warten kann. So wie die Jünger zwischen Ostern und Pfingsten, die in der gleichen Situation gesteckt haben, auch die konnten nur abwarten. Da war das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Da war das Grab, in das man Jesus hineingelegt hat. Und dann diese unfassbare Geschichte, dass das Grab auf einmal leer war. Und dann ist dieser auferstandene, wieder lebendig gewordene Jesus, ist den Jüngern erschienen. Und sie haben ihn gesehen, sie haben ihn berührt, sie haben ihn angefasst. Und sie wussten, das ändert alles. Aber wir werden in den nächsten Wochen merken, dass nicht alles auf einmal sich verändert hatte. Es gab diese Zwischenzeit, bis die Kraft aus der Höhe kommen sollte oder die Verheißung des Vaters, bis Pfingsten ist. Das hatte Jesus ihnen angekündigt. Da wird etwas passieren, wenn ich auferstanden bin, wird irgendwann etwas passieren, was ihr nicht wisst, was ihr nicht kennt, was ihr nicht versteht. Ihr wisst nicht, wann es passiert, ihr wisst nicht, was da genau passiert, ihr wisst nicht, wie es passiert, aber es wird etwas passieren und dann werdet ihr meine Zeugen sein, bis an der Weltende. Sie wussten nicht wie, sie wussten nicht was, sie wussten nicht wann, sie hatten nur 50 Tage zu warten, aber das wussten sie ja nicht. Es hätte ja auch morgen sein können oder in 50 Jahren. Es war ein Abwarten. Und was taten sie? Was taten die Jünger? Das sollen die Themen unserer Predigtreihe sein. Was tut man, wenn man abwartet? Ich will ein bisschen spoilern. Sie taten nichts. Also stimmt nicht ganz. Sie taten nicht nichts, aber sie taten nicht das, was man erwarten würde, wenn man einem auferstandenen Menschen begegnet ist, der noch tot war und jetzt lebt er und er ist der Sohn Gottes und er kann durch Mauern gehen und er ist mein bester Freund. Und wenn man das erlebt, dann setzt man sich doch nicht in ein Obergemach und wartet. Wenn man ein leeres Grab sieht und dann sprechen Engel mit einem und man redet mit einem Gärtner, aber der ist auf einmal Jesus und es ist alles ist auf einmal anders und durcheinander, dann setzt man sich doch nicht hin und wartet, oder? Das ist, Ostern ist so ein Riesending, das ist wie Vollgas geben, so richtig Gas geben. Und die Jünger sitzen mit 100% angezogener Handbremse da und nichts passiert. Das ist wie im Flugzeug, du stehst auf der Startbahn, du hörst, wie die Maschinen hochbrummen bis zum geht nicht mehr, aber der Pilot steht immer noch auf der Bremse, bis die Maschinen 110% haben. Und irgendwann dann geht es von der Bremse und dann schießt es los. Aber dieses Warten, das ist doch irre. Es ist doch irre, abzuwarten, wo die Jünger doch einen Auftrag hatten, dass man losgehen könnte, dass man von diesem Jesus, dem Auferstandenen, erzählt. Auch wir müssen im Moment warten. Wir wissen nicht, auf was. Wir wissen nicht, wie sich Dinge verändern werden und wir wissen nicht, wann. Es ist eben wie so ein Schwangerschaftsbauch. Den sieht man, man weiß, da kommt definitiv irgendetwas. Und es kommt definitiv irgendetwas Gutes. Auf jeden Fall wird das gut sein. Es ist ein neues Leben. Das wird gut. Aber wird dieses Kind mega nervig sein, nachts nicht durchschlafen? Oder wird so ein engelsgleiches Kind, was einen nur anlächelt und niemals die Windel voll hat, oder wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Aber man weiß nicht genau was, man weiß nicht genau wie und man weiß auch nur so ungefähr wann. Also gerade in den letzten Tagen ist das Wann ja dann doch sehr nervend aufreibend. Es kann Ungeduld hervorrufen und die Nerven zermürben. Oder man kann sich darauf freuen. Man kann diese Zeit nutzen und Windeln kaufen, sich vorbereiten und die Vorfreude genießen. Man kann Erwartungsfreude immer wieder anfachen und das möchten wir mit dieser Predigtreihe machen. Wir möchten uns gegenseitig anspornen zu Vorfreude, auf was auch immer da kommt und wie auch immer das sein wird und wann auch immer das ist. Aber wir wollen uns darauf freuen, dass Gott mit uns ein neues Kapitel aufschlägt, weltweit, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde und mit uns persönlich. Seid ihr dabei? Ein leichtes Ja, ein bisschen Kopfnicken. Seid ihr zu Hause? Seid ihr mit dabei? Auch Hände heben. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam abwarten. Und lass uns mal beginnen, diese gemeinsame Abwartzeit, mit einer Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, dem 21. Kapitel, eindeutig nach Ostern. Jesus ist auferstanden und da steht eine schräge Geschichte, eine längere Geschichte, die ich mit euch lesen möchte, was die Jünger getan haben, als sie abgewartet haben. Johannes 21, ab Vers 1. Genau, ich kann weiterklicken. Vielen Dank, Anton. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in der Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Dann werft das Netz aus zur Rechten des Bootes. So werdet ihr fangen. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon das hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand an, denn er war nackt, und warf sich in die See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt mir die Fische. jetzt bin ich raus. Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Meiner Meinung nach sollte diese Story nicht in der Bibel stehen. Die ist so schräg, so bekloppt. Denn nochmal zum Kontext: Jesus ist auferstanden von den Toten. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und die Jünger, die haben nichts zu tun irgendwie. Die rennen nicht durch die Gegend und erzählen davon, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass sich alles geändert hat. Nein, die stehen irgendwie beieinander und überlegen. Und Petrus irgendwann: Weißt du was? Ich gehe fischen. Und die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, die waren immerhin auch Fischer. Jo, wir kommen mit. Und dann gehen die fischen. Fischen ist für mich das, was man macht, wenn es nichts zu tun gibt. Das mache ich im Urlaub. Das ist so schön. Vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen hatten Sion und ich darüber gesprochen, dass ich brauchte es mal wieder, einfach angeln zu gehen, weil ich einfach raus wollte. Und Stuart konnte verstehen, dass ich einfach nur raus wollte, aber überhaupt nicht, dass ich angeln gehen will. Meine Erklärung ist da ganz einfach. Am Angelteich, da halten alle einfach die Klappe. Da ist einfach nichts. Und alle wissen, dass da nichts zu sein hat. Gut, wenn man Fisch beißt, dann ist man dadurch irgendwie gestört. Aber ansonsten ist da halt nichts. Und das tut gut. Und das machen die Jünger. Sie warten darauf, dass irgendetwas aus der Höhe kommen müsste, und machen nichts und gehen fischen. Wie gesagt, für Petrus war es wenigstens noch der Beruf. Er ist irgendwie ins Altbekannte zurückgegangen, in seinen alten Beruf. Statt auferstehungsmotivierte Weltevangelisation geht er halt zurück in seinen Beruf und geht fischen. So wie die Söhne des Zebedäus eben auch. Was macht man, wenn man nicht weiß, was man machen soll? Dann macht man irgendwas, was man halt kann, und geht fischen. Kennt ihr vielleicht, dass wenn man nicht genau weiß, wie es wird, wenn man unsicher ist, wenn man abwartet, wenn man in so einer Corona-Pandemie ist, dann klammert man sich gerne an das, was man kennt. Dann braucht man irgendwie Sicherheit. Silbermond, die Band, hat das so schön gesungen: Schenk mir nur ein kleines bisschen Sicherheit. Irgendetwas, das, was in dieser Zeit bleibt. Irgendetwas, was ich kenne. Irgendetwas, was mir einen Halt gibt. Da hält man sich dann an Traditionen fest. Und das mag nicht immer nachvollziehbar sein, wie sehr man sich manchmal an Traditionen festhält. Bei Nathanael zum Beispiel, der da mit dabei war, Nathanael Bartholomäus, der war nicht Fischer, der war Schriftgelehrter. Und alles, was er wusste, was er kannte aus der Schrift und was man ihm beigebracht hat, das ist mit der Auferstehung von Jesus durcheinander geraten. So funktioniert das Leben nicht. Wenn jemand stirbt, dann ist er tot und ist vielleicht in irgendeiner Zwischenwelt und geht dann zu Gott, aber man kommt nicht zurück. Und der Sohn Gottes ist auch kein Mensch. Ich habe das zwar irgendwie geglaubt und Jesus war ja auch nett und so, aber irgendwie bin ich mir sicher, wurde das gesamte Weltbild von Nathanael durcheinander gebracht. Und ich finde es schwer nachvollziehbar, dass er sich dann an die Tradition, an den Halt von den Fischern klammert und mit Fischen geht, weil er nichts mehr hatte, was ihm selber Halt gegeben hat. Und dann hält man sich an irgendetwas fest, was irgendjemand anders für Halt empfindet, wo jemand anders Sicherheit drin empfindet. Dann hält man sich eben daran fest, weil man irgendetwas braucht, um sich festzuhalten. Hauptsache bekannt, Hauptsache es verspricht irgendeinen Halt. Und dann bleibt man stehen oder geht 10 Schritte zurück. Die AfD macht jetzt gerade ja Werbung damit, dass man wieder zurück zum Normalen möchte, was auch immer das sein soll. Irgendwie zurück zu dem, was man kennt, zurück zu dem, was man vor EU-Beitritt kannte und bevor die Welt so war, wie sie jetzt ist. Hauptsache nichts Neues, nicht noch mehr das, was verunsichert. Und es gibt viele, die sich da dran klemmen und sagen: Ja, ich weiß auch nicht, was das Neue kommt, das Neue ist irgendwie gruselig. Ich gehe mit 10 Schritte zurück. Da weiß sich wenigstens aus Geschichtsbüchern, wie es mal war. Es gibt auch die anderen, die wenn es neu ist, dann bloß rein da. Bloß rein. Neu ist immer gut. Und neu und noch mehr neu. Und wenn wir gerade sowieso dabei sind, neu zu machen, dann können wir auch 100% alles neu machen. Dann schmeißen wir einfach mal komplett alles über den Haufen. Ich finde das immer wieder spannend, wie im US-Kongress Gesetze durchgebracht werden. Da gibt es dann ein Gesetz für XY und das ist auf einmal dann 5800 Seiten lang, weil noch 1000 andere Anträge und Gesetzesvorschläge werden mit da dran geheftet, sodass das über etwas abgestimmt wird und oftmals angenommen wird, worum es eigentlich in der Debatte gar nicht ging. Und so gibt es ganz viele Verordnungen, die der Kongress nicht mal durchgelesen hat, aber durchgewunken hat, weil das eben mit dem eigentlichen Gesetz, was verabschiedet werden sollte, da mit dran klammerte und zusammengefügt worden ist. Und dann hat man auf einmal gigantische Neuheiten und Unterschiede und man weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Auf einmal ist alles neu, weil ein paar Leute einfach alles neu machen wollen und die Chance nutzen. Es gibt diese Wünsche in uns, bloß keine Veränderung, bloß kein Schritt nach vorne, sondern lieber zwei zurück. Und es gibt in uns, unterschiedlich gewichtet, gibt es auch den Wunsch, wenn schon neu, dann bitte alles neu. Dann haben wir dieses Gefühl von, ich brauche Sicherheit oder das Gefühl von, ich brauche alles neu. Gefühle können beim Abwarten, in der Zeit, in der man weiß, da kommt irgendwas Neues, aber ich weiß noch nicht, was das ist, können richtig mächtig werden. Der Frust, dass sich nichts verändert, kann unendlich groß werden. Die Angst, dass sich was verändert, kann unendlich groß werden. Der Wunsch zurück zum Alten, der Wunsch zurück zum Neuen, beim Abwarten. Zurück zu alten Mustern, Hauptsache anders oder Hauptsache anders, egal wie. Eine kleine Mahnung da an mich selbst in dieser Abwartenzeit, Gefühle zu prüfen. Wo ich gerade unterwegs bin, was gerade in mir aufkocht. Bin ich gerade dabei, ins Fischerboot zu springen, weil ich keine Ahnung habe, was da ist. Und obwohl ich nicht mal fischen kann, obwohl das gar nicht meine Sicherheit ist, halte ich mich gerade an irgendetwas fest, was vermeintlich Sicherheit verspricht, weil irgendjemand behauptet hat, es wäre sicher, weil meine Gefühlswelt so unsicher ist? Oder bin ich gerade dabei, alles über den Haufen zu schmeißen und bloß alles neu zu machen? Weil jetzt gerade die Chance sich bietet, weil meine Gefühle mir das gerade sagen. Jeremia 17, Vers 9, da steht so sehr schön, das Herz ist trotzig und verzagt. Das Herz ist trügerisch. Unsere Gefühle können alles einem erzählen. Wir können so unendlich doll verliebt sein, obwohl wir einen Ehepartner zu Hause haben. Und manchmal sind wir nicht in den Ehepartner verliebt, sondern in irgendjemand anders. Gefühle können echt fies sein und können einem Langeweile vorgaukeln, obwohl das Leben gerade eigentlich ganz gut ist. Wir können Angst bekommen vor irgendetwas, was da vielleicht auf uns zukommt, obwohl da gar nichts ist. Und wir können aufgepusht sein und im Tatendrang sein, obwohl es vielleicht gerade ganz sinnvoll wäre, wenn man sich es mal nüchtern anguckt, die Füße stillzuhalten und sich Dinge anzugucken. Ich weiß nicht, wo wir das Verhalten der Jünger da einsortieren sollen. Dieses Fischen gehen, das Nacktfischen gehen. Keine Ahnung, ob das normal war damals. Ich vermute nicht, dass man nicht nackt fischen gegangen ist. Ich weiß nicht, warum Petrus das gemacht hat, aber es muss schon besonders gewesen sein, wenn Johannes das hier extra erwähnt, der ja mit im Boot war und sich wahrscheinlich dachte, okay, wir gehen fischen, aber oh, Petrus ist nackt, warum? Mach mal ein bisschen was Neues bei all dem Alten hier. Ich weiß es nicht, wie wir es einsortieren müssen, ob das normal war, wahrscheinlich eben nicht. Aber was wir heute auch tun können, ist abwarten in dieser Corona-Zeit. Wie gestalten wir unsere Zeit hier, dieses Abwarten auf das Neue, was ganz bestimmt irgendwann irgendwie kommen wird? Rennen wir darauf zu und stolpern vielleicht oder klammern wir uns an irgendwas Altem und gehen bloß keinen Schritt? Halten wir uns an irgendetwas Bewährtem fest oder probieren wir alles Neue aus? Sind wir sehr ängstlich und verzagen vielleicht oder sind wir übermütig? Absolut entscheidend bei all dem, bei der Frage, was wir machen, was die Jünger gemacht haben, wirklich entscheidend dabei ist, was macht eigentlich Jesus? Was macht Jesus, der Auferstandene, der einen Auftrag gegeben hat? Was macht der? Der gibt einen Auftrag zu warten. Zu warten auf Pfingsten, auf dieses Ereignis, wo der Heilige Geist vom Himmel kommen soll. Zu warten auf die Kraft aus der Höhe. Zu warten auf die Verheißung des Vaters. Er ist gerade auferstanden. Er ist noch in dieser Welt. Er ist noch anfassbar da. Und er sagt seinen Jüngern, wartet. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach, oder? Also es macht doch wirklich keinen Sinn, dass der auferstandene Jesus sagt, setzt euch hin, geht fischen, setzt euch in ein Obergemach, wartet. Warum? Da ist eine Welt zu erreichen. Da ist ein auferstandener Jesus, der diese Welt über alles liebt. Da sind Menschen, die nicht wissen, dass Jesus auferstanden ist. Und er sagt, wartet. Ich kann ja verstehen, wenn Jesus sagt, lauft nicht einfach los, sondern nehmt den Heiligen Geist mit. Okay, sollen die Jünger mit dem Heiligen Geist gehen? Aber warum liegen zwischen Ostern und Pfingsten 50 Tage? Warum sagt Jesus, ich gebe euch einen Auftrag und ihr bekommt alles dafür, was ihr braucht, aber nicht jetzt? Warum warten? Ich habe keine Ahnung, warum Jesus dann da sitzt mit dem Feuerchen und erstmal lecker Strandbarbecue macht. Wo er doch als auferstandener Jesus könnte durch die Welt reisen und überall den Menschen seine Wunden zeigen und alle würden an ihn glauben. Er könnte sofort den Heiligen Geist senden, die Gemeinde gründen und es wäre doch so viel einfacher und schöner und besser. Und Jesus sitzt am Feuer, hat nicht mal Fisch dabei, lässt sich bekochen da und lässt seine Jünger warten. Das fühlt sich so bescheuert an wie ein Corona-Lockdown. Da ist eine Welt, die Gemeinde braucht, die Menschen, die Beziehung brauchen. Und wir dürfen nur mit 50 Leuten hier sitzen und mit 120 irgendwie online, wo jeder in seinem einzelnen Wohnzimmer sitzt, wo wir doch Beziehung und Miteinander so dringend brauchen, das weiß Jesus doch. Und jetzt wird wieder über Lockdown-Verschärfungen geredet und wir müssen wieder noch mehr abwarten. Das macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum Jesus solche Dinge tut. Ich weiß nicht, warum. Aber Jesus grillt mit seinen Freunden Fisch. Und er ist einfach da. Jesus ist da. In dieser Zeit des Abwartens ist Jesus da. Er ist da im Warten, im Hier und Jetzt, in unserer Zeit, im Lockdown, in der Einsamkeit, in dieser Art von Gemeinde. Jesus ist da. Gemeinsames Warten hat was. Gemeinsames Warten sorgt bei meinem kleinen Sohn, dass er nicht völlig am Rad dreht. Sorgt bei uns dafür, dass in den ganzen Vorbereitungen auf einen Geburtstag, in den Vorbereitungen auf eine Geburt, dass wir nicht den Kopf verlieren, nicht am Rad drehen, nicht rumspinnen, uns immer wieder zu Vorfreude anspornen können. Gemeinsames Warten hat Wert an sich. Ich bin in einer Stadt groß geworden, wo wir eine U-Bahn hatten und ich bin mit der U-Bahn zur Schule gefahren. Eigentlich voll nervig, aber das gemeinsame Warten an der U-Bahn-Station, das gehörte irgendwie dazu, das war nett. Das war schön, das alleine Laufen zur U-Bahn-Station, das war irgendwie, okay, ich muss jetzt losgehen. Aber wenn man dann schon Gemeinschaft hatte, sich unterhalten hat, Hausaufgaben abgeschrieben hat, all die wichtigen guten Dinge, das macht Spaß, das ist schön. Gemeinsam warten ist was Gutes. Kramt mal in euren E-Mails nach. Da habt ihr, ich glaube Anfang des Jahres, von Esther Kruse eine geniale Mail mit dabei, was sie ganz praktisch getan hat in dieser Wartezeit, wo man nichts weiter tun kann, außer sich gesund ernähren, vernünftig schlafen, sich eine Struktur im Tag überlegen und die durchziehen und so. Super gut. Gut, dass wir Esther haben. Gut, dass wir einander haben. Lest mal Susannes E-Mails durch. Aus, wann war das? Auch irgendwann im Februar. Da hat sie wunderbar geschrieben, was sie innerlich in dieser Zeit des Wartens und des Nichtstuns macht. Wie sie jeden Tag aufschreibt, was ihr am Tag gefallen hat. Damit sie bloß nicht in eine Meckerei verfällt und alles nur schlimm findet und doof findet, sondern jeden Tag sieht, worüber man sich freuen kann. Gemeinsam warten hilft ungemein, die Wartezeit zu überstehen und hat Wert an sich. Man kann sich miteinander freuen, man kann miteinander Zeit verbringen, man kann miteinander am See Tiberias sitzen und lecker Fisch essen. Das ist nett. Mit Jesus zu grillen, stelle ich mir richtig nett vor. Das ist schön. Es ist nicht sinnvoll. Nein, es ist nicht so, dass man damit die ganze Welt erreicht und errettet. Ich verstehe nicht wirklich, warum, aber ich kann nachvollziehen, dass Warten mit Jesus schön sein kann. Das kann eine wirklich schöne Zeit sein. Und Jesus sitzt ja nicht nur rum. Jesus sitzt nicht nur rum, sondern er schenkt den Jüngern 153 Fische. Die haben die ganze Zeit gefischt, nichts gefangen. Und Jesus sagt, werft mal auf der anderen Seite des Bootes aus, was ja auch angeltechnisch total Sinn macht. Aber gut, da sind auf einmal 153 Fische im Netz. So viele, dass das Netz eigentlich reißen würde. Aber wie durch ein Wunder reißt es nicht. Und Petrus und die Zebedäus-Söhne haben ordentlich Fisch gefangen. Und Nico und Nathanael auch, genau. Der war auch irgendwie, warum auch immer, mit dabei. Johannes hat diese Geschichte erlebt und so markant erzählt mit dem nackten Petrus, mit dem Kohlefeuer, was da ist, dass diese Geschichte, dieses Ereignis, dieses Wunder, was Jesus da getan hat, das hat sich in das Gedächtnis von diesem Johannes sehr tief eingebrannt. Das muss schon was sehr Bedeutendes gewesen sein, dieses Wunder. Wer hat von euch schon mal eine Wundergeschichte in seinem eigenen Leben erlebt? Ich weiß noch ganz genau, wie ich mal von einem Husten befreit worden bin, von Jesus. Ich hatte in meinem Studium über ein paar Monate einfach Husten, wenn ich Treppen gelaufen war. Wenn ich mich irgendwie angestrengt habe, dann hatte ich Husten. Also ich war ansonsten gesund, aber sobald ich mich körperlich angestrengt hatte, hatte ich Husten. Und ich war bei verschiedenen Ärzten, bei einem Lungenfacharzt und die konnten alle nur feststellen, so, du hast Husten. Danke, das weiß ich auch. Und da konnte mir keiner helfen. Und dann bin ich in so einen Healing Room gegangen. Das war für mich damals aus meiner gemeindlichen Vergangenheit ein echt großer Schritt, zu jemandem hinzugehen, der sagt, ich bete für dich und dann wirst du gesund. Das habe ich nicht wirklich geglaubt, bis ich da saß und der hat für mich gebetet und der Husten war einfach weg. Bums. Und das weiß ich immer noch, dass das Gefühl in mir, wie es auf einmal warm wurde in mir und ich spürte ich weiß nicht was, aber irgendwas passiert hier gerade. Jesus ist wirklich hier und macht mich gerade gesund. Solche Wunder, die Jesus tut, die brennen sich fest. Geschichten, die man mit dem Auferstandenen erlebt, die tragen einen auch durch, wenn es einem nicht gut geht. Wenn man mal wieder Rückenschmerzen hat und man sich denkt, könnte Jesus nicht auch diese Rückenschmerzen genauso wie den Husten damals nehmen? Und manchmal, wie vor ein paar Wochen, da tut Jesus das. Durfte ich noch so eine Wundergeschichte erleben. Danke, Stuart, für deine Hartnäckigkeit da an der Stelle, für das häufige Beten, bis es dann endlich und hundertprozentig funktioniert hat. Ich weiß nicht, warum das mal geht und mal nicht, aber ich weiß, dass Jesus immer noch Wunder tut. Um mit ihm Zeit zu verbringen, mit diesem Jesus, der Wunder tun kann. Da könnten Geschichten passieren, wie diese, die Johannes hier erzählt, von 153 Fischen, die man auch noch Jahre später gerne weitererzählt, weil sie gut tun, weil sie zeigen, wie lieb Jesus ist, wie freundschaftlich Jesus ist und wie genial es ist, mit ihm Zeit zu verbringen, wie viel Wert es hat, Zeit mit Jesus zu verbringen, wenn man nichts anderes tun kann. Hier offenbart sich Jesus. Hier zeigt er sich, wie er ist. Da ist er wirklich da. Da ist es nicht nur eine Geschichte über ihn. Da ist es nicht nur ein Buch, was ihn irgendwie beschreibt. Da sind es nicht Geschichten von anderen, sondern da offenbart Jesus sich uns selbst. Und wer hätte das nicht gerade mal wieder nötig? Wer hätte das nicht nötig, dass sich Jesus mal wieder im eigenen Leben offenbart? Das tut er, wenn wir mit ihm zusammen abwarten, wenn wir mit ihm zusammen Zeit verbringen. Jesus ist da, jetzt, wenn wir abwarten. Und Jesus tut Wunder. Jesus ist in dieser Abwarten-Geschichte die handelnde Person. Da, wo nichts passiert, da ist Jesus da und er handelt, er tut etwas. Die Jünger gehen hier zwar nackt fischen und sie laufen irgendwie mit und sie eiern rum. Aber Jesus ist der, auf den es gilt, den Fokus zu richten. Er ist derjenige, der der Geschichte das gewisse Etwas gibt, der die Geschichte zu einer Geschichte macht, zu etwas, was da passiert. Er ist der Handelnde in dieser Zeit des Abwartens, in der wir im Moment einfach drinstecken, zwischen Ostern und Pfingsten. Da wissen wir nicht, was kommen wird. Wir wissen nicht, wann es kommen wird, ob just zu Pfingsten irgendwas passiert. Und wie das alles irgendwie funktionieren soll, wissen wir auch nicht. Aber wir dürfen und wir sollten damit rechnen, dass Jesus da ist. Rechne damit, dass Jesus mit dir zusammen wartet, dass er bei dir ist. Rechne damit, dass Jesus Wunder tut. Und grundsätzlich rechne immer damit, dass Jesus die handelnde Person ist. Immer und immer wieder. Jesus, dafür möchte ich dir danken, dass du wirklich auferstanden bist und dass du Dinge tust, Dinge in die Bibel schreiben lässt, die keinen Sinn machen, die wir nicht verstehen, die allem widersprechen, was wir erwarten würden. Und du sie trotzdem nutzt, um auch heute Morgen zu sagen, du bist da. in diesem Warten bist du da und wir können Zeit mit dir verbringen, auch wenn die Umstände, auch wenn das Gefühlsleben in uns nur schreit, es muss sich was ändern. Danke, dass du dann da bist und dass wir Zeit mit dir verbringen können und das schöne romantische Feuer am See anmachen können und bei dir zur Ruhe kommen können und mit all unseren Fragen und unseren Sorgen und unseren Wünschen, dass sich was ändert, können wir uns neben dich setzen. Und wir dürfen erwarten, dass du Wunder tust. Vielleicht nicht die wir erwarten. Du schenkst nicht sofort Pfingsten, aber du schenkst Gemeinschaft mit dir. Welches Wunder ist das? Du schenkst 153 Fische. Du schenkst hier und da immer wieder Gesundheit. Du schenkst hier und da Geschichten, die es sich lohnt zu erzählen, die wir nur mit dir erleben können, weil sie Wundergeschichten sind, die nur du schreiben kannst. Danke, Jesus, dass du dieser Gott bist, der mit uns zusammen wartet, auch wenn wir nicht begreifen, warum. Danke, dass du das mit uns aushältst, dass du unsere Fragen aushältst, unser Fischengehen aushältst, unser Nichtstun aushältst. Danke, dass wir da bei dir ankommen können und mit dir zusammen warten dürfen. Danke, dass wir es als Gemeinde tun dürfen. Danke, dass wir uns haben und dass du in unserer Mitte bist. Danke für das Warten mit dir. Amen.